Heute bei «Apropos» die Forderung nach einer Waffenruhe im Nahen Osten. Die Forderungen nach einer Pause im Krieg im Gazastreifen, die werden immer lauter. Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat zum Beispiel am Anfang dieser Woche in einer Rede Hamas aufgefordert, einer sechswöchigen Waffenruhe zuzustimmen. Noch vor dem Start des Fastenmonats Ramadan sollen die Kampfhandlungen eingestellt werden und die Geiseln befreit werden.
Let's get a ceasefire. Let's reunite the hostages with their families. And let's provide immediate relief to the people of Gaza.
Die Forderung hat sich geäussert vor dem Hintergrund von einem tragischen Vorfall rund um einen Hilfskonvoi letzte Woche. Israelische Soldaten haben im Norden des Gazastreifens in eine Menschenmenge geschossen. Über 100 palästinensische Zivilistinnen und Zivilisten sind am Ende in dieser Menschenmenge ums Leben gekommen und viele weitere verletzt. Ist dieser Vorfall jetzt ein Wendepunkt in diesem Krieg? Und wie realistisch ist es, dass Israel und Hamas sich auf eine Waffenruhe einigen können? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Nahost-Korrespondent Bernd Dörries in Kairo. Hallo Bernd.
Hallo Mirja.
Bernd, die US-amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris, die hat am Sonntag in einer Rede im Bundesstaat Alabama sehr deutliche Worte gefunden. Sie hat sich für eine Waffenruhe ausgesprochen, weil die humanitären Zustände im Gazastreifen verheerend sind.
The immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire. For at least the next 6 weeks, which is what is currently on the table.
Welche Bedeutung hat so eine Aussage von einer der ranghöchsten amerikanischen PolitikerInnen?
Man kann ja seit Wochen beobachten und hören, dass die USA den Druck auf Israel immer wieder verschärfen. Ich denke, das hat zwei Ursachen. Die Rede von Frau Harris hat ja auch zwei Publikum. Das eine Publikum sitzt in den USA. Da gibt es viele Wähler der Demokraten, die entweder selber Muslime oder palästinensischer Abstammung ist oder sich für diese Region interessieren, die immer deutlicher Kritik üben daran, dass die US-Regierung zu wenig tun würde, um Israel zu einem Waffenstillstand zu drängen oder zumindest dazu zu drängen, dass mehr humanitäre Hilfslieferungen ins Land kommen. Der zweite Adressat dieser Rede ist natürlich Israel selbst. Israel hat man immer wieder aufgefordert, in den letzten Wochen und Monaten mehr Hilfslieferungen ins Land zu lassen. Ende Januar hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag ein vorläufiges Urteil gesprochen, das ganz klar Israel auffordert, mehr Hilfe ins Land zu lassen. Seitdem ist wenig geschehen. Und seitdem erhöhen eigentlich alle Länder in der Welt den Druck auf Israel und fordern Israel auf, mehr Hilfe ins Land zu lassen.
Du sagst, das eine ist eben der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf, der am Laufen ist. Das andere ist aber ganz klar eben eine Botschaft auch an Israel. Wenn sich jetzt Militärmacht USA auch als grösste Verbündete von Israel so deutlich äußert, dann kann das wahrscheinlich der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nicht ignorieren, oder?
Das sollte man eigentlich meinen, aber er hat das in der Vergangenheit auch immer wieder ignoriert. Man weiß ja, dass das Verhältnis zu US-Präsident Joe Biden mittlerweile nicht mehr gut ist. Es heißt immer wieder, dass die beiden auch über längere Zeiträume gar nicht mehr sprechen, dass Biden immer wieder Netanyahu Konsequenzen angedroht hat und dass Netanyahu die immer wieder ignoriert, weil er wahrscheinlich tief im Innersten denkt, dass die USA auch wegen ihrer großen jüdischen Bevölkerung und wegen der großen Verbundenheit mit Israel es sich gar nicht leisten können und am Ende eben doch davor zurückschrecken werden, Militärhilfe einzustellen oder auch die finanzielle Hilfe einzustellen. Darauf pokert Netanyahu.
Dass sich die USA so klar positioniert hat, das hat ja auch mit einem Vorfall zu tun, mit einem tragischen Vorfall Ende letzte Woche.
More than 100 Palestinians have been killed while waiting for food aid in Gaza City.
Rund um eine Hilfslieferung in Gazastreifen sind viele Zivilistinnen und Zivilisten ums Leben gekommen. Es hat viele Verletzte gegeben.
Israeli tanks opened fire on a crowd who'd come to collect supplies. A large number of people had been gathered waiting for food when the incident happened.
Was ist dort genau passiert?
Was genau passiert ist, weiß man natürlich nicht. Israel lässt seit Beginn des Krieges keine internationalen Journalisten ins Land. Also eine unabhängige Aufklärung ist bis zum heutigen Tage nicht möglich. Was man weiß aus Quellen von den Vereinten Nationen und aus Quellen von palästinensischen Journalisten und auch aus Quellen vom israelischen Militär und was, glaube ich, unumstritten ist, dass etwas mehr als 100 Menschen gestorben sind, als ein Hilfskonvoi von Lastwagen mit Hilfsgütern in den Norden des Gazastreifens gekommen ist. Man muss zum Hintergrund wissen, im Norden des Gazastreifens ist die öffentliche Ordnung vollkommen zusammengebrochen. Es gibt keine Polizei, es gibt keine UN, es gibt keine öffentliche Verwaltung. Und nach dem Völkerrecht wäre es eigentlich Aufgabe Israels, dort für Recht und Ordnung zu sorgen, was Israel aber nicht tut. Und daher häufen sich die Berichte, dass Menschen, die an enormem Hunger leiden, die seit Wochen keine frischen Lebensmittel mehr bekommen haben, jeden der ganz, ganz wenigen Hilfskonvois, die dort noch hinkommen in den Norden, stürmen und plündern, weil sie für sich keine andere Chance sehen, mehr an Lebensmittel zu kommen. Und das ist offenbar nun auch passiert.
Let's have a listen to an account from a Palestinian who was there.
After they stopped shooting, we went back to get our aid. By the time I got flour and some canned goods and took it down from the truck, they shot at us. They shot me and the truck driver left and ran over my leg. I lost my nerves. If you want to get us aid this way, then you might as well not bring anything. What has already happened to us is more than enough. We went to get flour for children. We have been eating animal feed for 2 months and even that ran out. What are we supposed to do? Where are we supposed to go?
Es hat ja sofort nachdem das passiert ist, eigentlich wie zwei Versionen gegeben, von was genau passiert ist, in welcher Reihenfolge. Was haben die palästinensischen Behörden gesagt und was hat Israel gesagt?
Also die palästinensischen Behörden sagen, dass die Mehrzahl dieser mehr als 100 Toten durch Schüsse der israelischen Armee getötet worden sei. Die palästinensischen Behörden und auch Augenzeugen und auch teilweise UN-Mitarbeiter, internationale UN-Mitarbeiter sagen, dass die israelische Armee das Feuer auf die Hilfskonvois eröffnet hat, dass womöglich dann einige Fahrer dieser LKW die Nerven verloren haben, aufs Gas gedrückt haben und dass dadurch auch viele Palästinenser überfahren worden seien. Die israelische Armee sagt eigentlich ungefähr das Gegenteil. Sie sagt, dass die Menschen, die LKWs gestürmt haben, dass bis dahin keine Schüsse gefallen sind, dass die LKW-Fahrer dann die Kontrolle über ihre LKWs verloren haben, dass viele Palästinenser dadurch überfahren worden seien und dass nur ganz vereinzelt Schüsse in die Luft abgegeben worden seien, als Palästinenser begonnen hätten, israelische Soldaten zu bedrohen.
Israel released this footage of crowds that surrounded the aid and what it called tanks securing the convoy. That's when Gazans began fighting for food, said Israeli military spokesman Admiral Daniel Hagari.
The tanks that were there to secure the convoy sees the Gazans being trampled and cautiously tries to disperse the mob with a few warning shots. When the hundreds became thousands and things got out of hand, the tank commander decided to retreat. No IDF strike was conducted towards the aid convoy.
Du hast vorher auf die Schwierigkeit hingewiesen, im Moment so unabhängige Informationen anzukommen. Gibt es trotzdem Hinweise, wo die Wahrheit könnte liegen?
Man muss natürlich auf der einen Seite sagen, dass Hamas die Kontrolle über den Gazastreifen zumindest zu einem gewissen Teil noch hat. Also wenn Gesundheitsbehörden oder Krankenhäuser Zahlen veröffentlichen von Toten oder von Verletzten oder von Todesursachen, muss man auf der einen Seite natürlich immer als Hintergrund wissen, dass diese Krankenhäuser der Hamas unterstehen. Auf der anderen Seite sind wir jetzt schon im sechsten Monat des Krieges und all die Todeszahlen und all die Verletztenzahlen, die man aus dem Gazastreifen von diesen Krankenhäusern und Behörden bekommen hat, haben sich eigentlich immer als zuverlässig erwiesen. Deshalb sollte man jetzt vielleicht auch genau hinhören und dem auch eine gewisse Glaubwürdigkeit schenken, wenn die Krankenhäuser im Norden jetzt berichten, dass sehr viele der getöteten Palästinenser Schusswunden aufgewiesen haben am Kopf, am Körper und dass teilweise auch die Schussverletzungen so ausgesehen haben, als ob großkalibrige Maschinengewehre benutzt werden. Und das würde nicht zur Darstellung der Israelis passen.
Was der Vorfall ganz klar deutlich gemacht hat, ist, wie schwierig im Moment Hilfslieferungen auch in Gazastreifen sind. Bernd, was weiss man über die humanitäre Lage im Moment?
Also ich habe gestern mit einem Palästinenser im Gazastreifen lange telefoniert. Der ist ganz im Süden. Der Süden hat es eigentlich noch relativ gut, weil er in der Nähe des Grenzüberganges Rafah liegt. Einer von zwei Grenzübergängen, die derzeit in den Gazastreifen geöffnet sind. Der sagt, wir haben es eigentlich noch ganz gut. Hier kommen immer mal wieder Hilfs-LKW rein. Aber er sagt, auch wir bekommen viel zu wenig Essen. Wir bekommen keinerlei frische Nahrung. Wir bekommen keine Zelte. Dort leben 1,4 Millionen Menschen im Bereich von Rafah. Die meisten von ihnen haben keine eigenen Zelte. Die schlafen unter Planen. Die schlafen unter offenem Himmel. Denen ist es kalt. Und er sagt, wir bekommen vielleicht 20% der Nahrung, die wir überhaupt bräuchten. Je weiter man nach Norden geht, desto schlimmer ist die Lage. Die ist dann eigentlich überhaupt gar nicht mehr zu vergleichen mit dem, was in Rafah passiert. Der Mann hat gesagt, er telefoniert regelmäßig mit seiner Tante, die lebt im Norden des Gazastreifens. Bei denen kommt kein Mehl mehr an, bei denen kommt kein Reis mehr an, bei denen ist schon seit Wochen gar nichts mehr angekommen. Die Tante habe ihm erzählt, dass sie zuletzt vor 5 Monaten eine Tomate gesehen hat, dass sie derzeit versuchen, mit Tiermehl, das eigentlich für die Fütterung von Kühen da ist, Brot zu backen, dass die Kinder die letzten grünen Blätter von den Zweigen essen. Die UN berichten, dass im Norden des Gazastreifens 10 Kinder an Unterernährung und Dehydrierung gestorben sind. Die Lage ist also katastrophal. Etwa 500.000 Menschen ist von einer akuten Nahrungsmittelknappheit betroffen. Und letztlich diskutieren wir eigentlich seit mehreren Wochen immer dasselbe. Israel wird von fast allen Ländern massiv aufgefordert, mehr Hilfe ins Land zu lassen. Nach Angaben internationaler Organisationen tut es das aber nicht. Im Gegenteil, die Zahl der Lkw mit Hilfslieferungen, die nach Gaza hineingelassen werden, hat im Februar gegenüber dem Januar deutlich nachgelassen, um 40-50%.
Es gibt ja auch den Vorwurf von NGOs und von internationalen Organisationen, dass die humanitäre Hilfe für Zivilistinnen und Zivilisten auch bewusst behindert wird, zum Beispiel eben auch so Lebensmittellieferungen. Was weiss man über das?
Diese Aussagen gibt es seit Beginn des Konfliktes oder seit Israel überhaupt erst wieder die Grenzen geöffnet hat. Es gibt immer wieder Hinweise von Hilfsorganisationen, dass Lkw zurückgehalten werden unter teils fadenscheinigen Gründen, dass Dinge, die aus humanitärer Sicht dringend benötigt werden, wie Medikamente, Zelte oder auch Wasserrohre, um die Wasserversorgung wiederherzustellen, von Israel zurückgewiesen werden, mit dem Hinweis, diese Dinge könnten auch zum Bau von Waffen verwendet werden. Und letztlich muss man sich ja nur die Zahl der Lkw anschauen, die durch die beiden Grenzübergänge nach Gaza kommen. Die UN sagt, vor dem Krieg seien es etwa 500 Lkw gewesen am Tag, die den damals schon abgeriegelten Gazastreifen versorgt haben. Und dazu muss man wissen, dass es ja zu diesem Zeitpunkt noch eine sehr große und intensive Landwirtschaft gab in Gaza. Da wurde Gemüse angebaut, da gab es Tierhaltung. Und zu diesem Zeitpunkt, selbst zu diesem Zeitpunkt, hat man 500 Lkw am Tag gebraucht, um den Gazastreifen zusätzlich von außen zu versorgen. Die ganze Landwirtschaft wurde von Israel zerstört, die meisten Nutztiere sind getötet worden. Und jetzt in diesem Zeitpunkt, wo man wahrscheinlich mehr als 500 Lkw bräuchte, um das auch noch zu kompensieren, kommen im Schnitt zwischen 100 und 120 Lkw derzeit über die Grenzen am Tag.
Gibt es denn andere Wege, wie man aktuell versucht, internationale Hilfe in Gazastreifen zu bringen?
Die gibt es natürlich teilweise oder es wird überlegt. Ich glaube, als erstes haben die Holländer das gemacht. In Zusammenarbeit mit der jordanischen Luftwaffe haben sie Lebensmittelpakete aus Flugzeugen abgeworfen. Das haben auch die Amerikaner jetzt wieder gemacht am Wochenende. Wir haben da 38.000 Mahlzeiten abgeworfen. Aber man muss sich natürlich überlegen, in was für eine Situation wirft man diese Lebensmittel ab und führen diese Lebensmittel nicht möglicherweise dazu, dass Panik entsteht, dass Menschen sich tottrampeln, so wie es offenbar auch bei dieser unorganisierten Hilfslieferung in den Norden des Gazastreifens geschehen ist.
Vor dem Hintergrund, du hast es erwähnt, Bernd, hat jetzt auch die USA als grösste Verbündete von Israel in den letzten Wochen Israel immer stärker gewarnt, immer stärker ermahnt. Und nach dem Vorfall rund um den Hilfskonvoi mit über 100 Toten drängt sich jetzt natürlich stärker als je die Frage auf nach einer Waffenruhe und nach der Freilassung der israelischen Geiseln. Wie soll der Deal aussehen, wo die USA sich vorstellt?
Also die Verhandlungen finden natürlich im Geheimen statt, deshalb niemand ist dabei, niemand unabhängig ist dabei. Deshalb tut man sich dann natürlich schwer zu sagen, welcher Vorschlag da wirklich auf dem Tisch liegt. Natürlich alle Parteien streuen so ein bisschen auch aus eigenem Interesse, was sie verlangen, was der andere ihnen nicht gibt. Es gab am Wochenende eine Verhandlungsrunde in Kairo, vor der wurde großer Optimismus verbreitet von den USA und teilweise auch von Israel, dass man einer Lösung sehr nahe liegt, jetzt vor dem Ramadan. In der Realität sah es dann so aus, dass Israel nicht mal gekommen ist zu diesen Verhandlungen, weil es gesagt hat, eine grundlegende Bedingung sei schon in vornherein nicht erfüllt worden von der Hamas. Und die Hamas war aufgefordert worden, eine Liste vorzulegen von den Geiseln, die sich im Gazastreifen befinden, aus der auch hervorgeht, wie viele noch am Leben sind. Es sind noch 136 Geiseln im Gazastreifen. Israel befürchtet, dass davon die Hälfte schon ums Leben gekommen sein könnte. Die Hamas weigert sich aber, diese Liste herauszugeben, woraufhin Israel gar nicht erst zu den Verhandlungen erschienen ist. Die grundsätzlichen Streitpunkte sind eigentlich seit Wochen und seit Monaten schon dieselben. Israel sagt, wir gewähren einen Waffenstillstand, der über 6 Wochen gehen könnte. Im Gegenzug soll die Hamas die Geiseln freilassen. Die Hamas sagt aber, wir können die Geiseln freilassen, aber nur, wenn der Waffenstillstand dauerhaft ist. Das ist eigentlich der Hauptknackpunkt, um den verhandelt man immer wieder herum, ohne ihn bisher lösen zu können.
Nicht nur die USA, auch andere Länder drängen aber auf so eine Einigung. Wie realistisch ist es, dass sich schlussendlich Israel und Hamas auf so eine 6-wöchige Waffenruhe einigen können?
Auf der einen Seite glaube ich und hoffe es natürlich auch für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, dass man sich noch auf einen Waffenstillstand einigen kann vor dem Ramadan. Ich denke auch, dass das in Israels Interesse ist, weil ein Krieg im Ramadan wird natürlich die öffentliche Wahrnehmung dieses Krieges gegen die Hamas, der mittlerweile eher ein Krieg gegen die Bevölkerung von Gaza ist, nochmal massiv beeinflussen, woran Israel eigentlich kein Interesse haben kann. Derzeit gibt es aber eigentlich nur relativ wenige Fortschritte zu vermelden. Es ist halt so, dass jede Seite muss natürlich diesen Waffenstillstand auch dann tatsächlich der eigenen Bevölkerung verkaufen. Und da scheinen sich beide Seiten schwer zu tun.
Während der Nahostkrieg, der ist ja in seiner jetzigen Form am 7. Oktober ausgebrochen durch den Terroranschlag von der Hamas. Am Anfang war ja die Solidarität auch von den USA gegenüber Israel sehr gross. Joe Biden ist damals auch zum Benjamin Netanyahu gereist. Unterdessen hört man eine andere Tonalität aus den USA.
The immense scale of suffering in Gaza. There must be an immediate ceasefire. Let's get a ceasefire. Let's reunite the hostages with their families. And let's provide immediate relief to the people of Gaza.
Wie erklärt sich die Wende?
Das hat natürlich ganz viele Gründe. Es ist jetzt natürlich in den letzten Wochen und Monaten das eingetreten, was natürlich von Anfang an befürchtet wurde in diesem Gegenangriff, dass man natürlich gesagt hat, auf der einen Seite hat Israel natürlich das Recht, sich zu verteidigen gegen diesen Terror. Aber es gibt halt die Problematik, dass man natürlich die Hamas mit allen ihren Tunneln, mit allen ihren Vorrichtungen, mit allen ihren Vorbereitungen nicht einfach so schlagen kann im Gazastreifen. Und man sieht das ja jetzt, keines der Kriegsziele Israels ist bisher wirklich erreicht worden. Das Kriegsziel war die Zerstörung der Hamas. Das ist bisher nicht geschehen. Man hat keinen hochrangigen Führer der Hamas bisher im Gazastreifen fangen können. Was passiert ist, ist natürlich, dass die Zivilbevölkerung diesen Krieg massiv spürt. Etwa 75% aller Gebäude im Gazastreifen sind zerstört oder beschädigt. 3/4 der Bevölkerung ist vertrieben. Aus dem Krieg gegen die Hamas ist ein Krieg gegen die Bevölkerung von Gaza geworden, der einfach immer weiter fortgeführt wird. Und das stößt natürlich international immer mehr auf Kritik.
Wird die Kritik am Schluss auch zu einem Wendepunkt werden? Also wird die am Schluss auch etwas bewirken können?
Das weiß ich nicht. Es gibt viel Kritik, es gibt viel Aufforderung an Israel, seine Politik zu ändern, aber es gibt bisher keinerlei Konsequenzen. Ob sich das ändern wird, kann ich schwer einschätzen.
Du erwähnst, am Schluss ist die Zivilbevölkerung die Leidtragende. Was würde eine Waffenruhe für Zivilistinnen und Zivilisten im Gazastreifen bedeuten, jetzt kurzfristig, aber auch längerfristig betrachtet?
Ich habe ja gestern mit einem Mann in Gaza gesprochen, der sagt, natürlich würde uns eine Waffenruhe helfen, dass wir erstmal wieder durchatmen können, dass wir unsere Verletzten in Krankenhäuser bringen können, dass wir wieder was zu essen bekommen, dass wir unsere Nahrungsmittelvorräte aufstocken können. Er sagt aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite, was bedeuten uns 6 Wochen, wenn wir gar keine Zukunft sehen? Er sagt, selbst wenn es jetzt eine dauerhafte Waffenruhe geben würde, für uns wäre dadurch nichts gelöst. Unsere Häuser sind zerstört, unsere Angehörigen sind zerstört, unsere Leben sind zerstört, unsere Vergangenheit ist zerstört und auch unsere Zukunft ist zerstört. Dieser Krieg hat so massive Auswirkungen gehabt auf die Bevölkerung in Gaza, dass wir da wahrscheinlich noch viele Jahre oder wahrscheinlich auch viele Jahrzehnte damit zu tun haben werden.
Danke vielmals, Bernd, für das Gespräch und die Einordnungen.
Sehr gerne.
Wer sich noch mehr möchte mit dem Thema auseinandersetzen, man findet natürlich die laufende Berichterstattung auch zum Gaza-Krieg bei uns auf der Webseite und in der App. Und besonders hinweisen möchte ich auch noch auf einen Text von Bernd Dörries und Kolleginnen von der Süddeutschen Zeitung und vom Tagi, wo sich auch mit der Geschichte von der Hamas auseinandergesetzt haben und auch verschiedene Vertreter getroffen haben. Den Text verlinken wir gerne im Beschreib zu dieser Episode. Und noch ein Hinweis zum Hören. Der Podcast «Alles klar Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, redet in seiner aktuellen Ausgabe über den Super Tuesday in den USA und den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Das mal in einer Viererrunde, also eine Vollversammlung sozusagen von den Hosts von diesem Podcast. Den Podcast könnt ihr entweder hören unter «Alles klar Amerika» oder wir tun auch noch die Ausgabe in Feed von «Apropos» als Bonusfolge. Wenn ihr also ein bisschen zurückscrollt, könnt ihr das auch noch hören. Und das war die heutige Ausgabe vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.